Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. In einem Doppeldeckerbus aufgewachsen, mit der Familie berühmt geworden und mittlerweile eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Maite Kelly ist heute mein Gast. Seit ihrer Kindheit steht sie auf der Bühne. Ihre Songs erreichen Millionen. Sie komponiert aber auch für andere, schreibt erfolgreich Kinderbücher und im nächsten Jahr möchte sie mit ihrer Show Las Vegas nach Deutschland bringen. Wir haben also viel zu besprechen. Guten Morgen, Maite Kelly.
Guten Morgen.
Wir sind heute über eine Internetleitung verbunden zu Ihnen nach Hause. Mhm. Das heißt, in welcher Situation treffe ich Sie gerade?
Ich habe gerade Frühstück gemacht für die Kinder. Die sind jetzt in der Schule und deswegen bin ich auch hier geblieben, weil ich finde es ganz wichtig, dass ich immer, egal wie erfolgreich meine Berufung ich ausleben darf, dass meine Kinder an erster Stelle stehen und meine Mutterschaft für mich auch das Wichtigste, die wichtigste Säule in meinem Leben ist.
Und wir hören so ein bisschen Hall. Wir sitzen nämlich bei Ihnen mit am Esstisch sozusagen im Esszimmer.
Ja, das ist ganz echt hier. Also es halt so ein bisschen, weil ich habe sehr wenig Möbel. Ich mag dieses ganz minimalistische, puristische. So kann mein Geist auch auf Ideen kommen. So werde ich kreativer. Das war schon immer so, aber dafür gibt es ein bisschen mehr Hall. Es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und daran hat das Radio keine Schuld, sondern nur ich. Aber ich danke, dass Sie mir vor allem entgegenkommen, sodass ich weniger reisen kann, damit ich einfach, wenn die nach Hause kommen, dann kriegen die was zu essen, was Vernünftiges zu essen.
Ja, und das ist auch eine sehr schöne Vorstellung. Wir lassen unseren Geist so ein bisschen schweifen durch das Esszimmer von Maite Kelly heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich auf eine Stunde Gespräch. Da geht es natürlich auch um Erlebnisse auf der Bühne, aber auch um viel Lebensgeschichte drumherum. Maite Kelly, eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen und Komponistinnen. Allein das Video zu ihrem Song »Warum hast du nicht Nein gesagt?« wurde im Netz mittlerweile über 167 Millionen Mal aufgerufen. Bei ihrer Tour im nächsten Jahr spielt sie nur in den großen Hallen. Es gibt, Frau Kelly, aber immer noch Menschen, die sich das Phänomen Schlager, diese Begeisterung nicht so richtig erklären können. Vielleicht können Sie das irgendwie für andere noch mal nachvollziehbar machen.
Oh, das werde ich niemals versuchen. Ich glaube, jeder hat das Recht auf seine Geschmackssynopsen und jeder hat das Recht auch, was nicht zu verstehen. Ich glaube, sonst würde es ja gar nicht so eine Vielfalt geben an Genre. Ich glaube, wenn alle den gleichen Geschmack hätten, dann wäre die Musik auch wieder alles nur ein großes Ganzes. Und Musik bleibt immer ein großes Ganzes durch die Vielfalt, durch die Diversität. Ich bin, wenn dann nur eine Botschafterin der Toleranz, aber ich glaube auch an die Lebensreife. Und ich habe zum Beispiel Karnevalsmusik nie verstanden, bis ich selber irgendwann mit meinen besten Freunden, und ich habe damals nie getrunken, ich habe eigentlich nie wirklich getrunken, aber ich habe einmal mich doch dann ein leicht besaufen lassen von meinen besten Freunden und dann sangen und tanzten wir, da sind wir dabei, das ist prima, viva Kronia. Und ab dem Moment habe ich verstanden, wie gewichtig diese Musik ist.
Auch so ein verbindendes Element tatsächlich dann hat, ne?
Genau, und deswegen, ich merke, es gibt so in meiner Generation viele meiner Fans, die, weil ich mit der Kelly Family Folk Pop gemacht habe, wir haben eigentlich alles gemacht, dass viele Fans eher so nachgerückt sind, dass sie eher gesagt haben, so jetzt, wo ich 40 bin, merke ich schon, dass da ganz schön viel Wahrheit ist. Also interessanterweise bleibt Schlager, egal ob auch wenn es eigentlich die eine der erfolgreichsten Genres immer schon war, bleibt es genau wie in Amerika beim Country, ist es auch so, immer gefühlt ein Underground-Genre. Obwohl wir so unglaublich kommerziell auch unsere Musik feiern. Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir kommerzielle Musik machen.
Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie waren ja zuerst eigentlich in Richtung Folk-Pop unterwegs mit der Kelly Family eben. Was hat Sie denn dann in Richtung Schlager abbiegen lassen?
Also mein Vater sagte immer, ich habe jetzt zwei musikalische Mentoren in meinem Leben. Mein Vater war der Erste, der mich auch als Schreiberin, ich war immer zuerst Texterin, man muss sich so vorstellen, wie Taylor Swift, die mit 5 angefangen hat zu schreiben. Und ich war 9 und habe angefangen zu schreiben. Oder wie Dolly Parton, die schon mit 13 einen Verlagsdeal hatte, weil sie Lieder verkauft hat. Ich war schon, ich habe mit 7 angefangen, Gedichte zu schreiben. Mit 9 hatte ich meine ersten Lieder und mit 12 hatte ich meine Erstveröffentlichung bei den Kellys. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus der Volksmusik. Das war die erste Musik, die spanische, europäische, französisch, italienische Volksmusik. Und somit bewegten wir Kellys uns immer in diesen großen Schlagershows, weil wir waren so ein exotisches, süßes, kleines Fantrapp-Familie in echt. Und als Kind bekam ich aber gerade in Frankreich meine erste Berührung mit Schlager und Chanson-Schlager war Gainsbourg. Ich saß also im Theater von Paris und sah, wie er Je t'aime probte. Und das hat wie ein Blitz eingeschlagen. Und ich bekam auch die ganzen Bonnie M. Disco-Ära mit. Und mein Vater sagte, dass ich ab dem Moment 2 Herzen hatte. Ein Disco-Herz und ein Poetenherz. So ein bisschen dieses Folk-Dylan, Garfunkel-Herz. Und ich habe es nie geschafft, die zu verbinden. Und ich habe ja immer gedacht, so als ich jung war, ich muss mich entscheiden. Als Künstlerin selber konnte ich mich selbst nicht finden. Aber es hat mich gefunden. Das Einzige, was meine Musik ausmacht, ist es eigentlich ein Crash-Up von Folk und Gedichte und modernen Disco-Beats. Es ist nichts anderes als das. Es ist, it's not rocket science. Es ist, ich versuche, tiefes Inhalt mit so einer Leichtigkeit zu verpacken, dass ich vielleicht doch die Zuhörer und Zuhörerinnen und alle ein bisschen mit Liebe austricksen kann.
Diese Leichtigkeit, das heißt ja auch immer, Schlager ist so ein bisschen die heile Welt, eine große Illusion. Sehen Sie da mittlerweile auch Ecken und Kanten oder funktioniert Schlager eben nur mit Zuckerguss?
In allen Genres gibt es Qualitätslevels. Es gibt guten Jazz und es gibt schlechten Jazz. Es gibt authentische Künstler und es gibt unauthentische Künstler. Das gibt es überall. Das kann man nicht vermeiden. Es gibt die MeToo-Künstler, die machen alles nach. Es gibt dann aber die, zum Beispiel so ein Dylan oder ein Dolly Parton oder ein Elton John, da denkt man irgendwann nicht mehr an Genre. Man kauft diesen Menschen einfach ab, wofür er steht oder wo sie steht. Und meistens kann man aber das eine von den anderen nicht trennen. Das bedeutet, auf ganz lange Sicht transportiert sich dann doch die Authentizität der einzelnen Gesichter und deren Aussage und deren Wahrhaftigkeit in dem, was sie tun.
Sie gehen ja nächstes Jahr wieder auf eine große Arenentour durch Deutschland und das sind sehr, sehr große Shows, was ja eben auch ja diesen Erfolg widerspiegelt oder die Beliebtheit der Musik. Vielleicht können Sie uns einen Eindruck geben, was passiert da auf der Bühne?
Vielleicht, verzeihen Sie mir, wenn ich die Frage nicht so ganz antworte, weil sonst würde ich mir vorkommen, als würde ich versuchen, was zu verkaufen. Ich glaube, dass die Leute wissen, sie kriegen einfach eine große internationale Show. Und ich habe natürlich die besten Musiker und ich darf mit den Besten arbeiten. Das ist klar. Bei solchen Ticketpreisen verdient jeder Einzelne, auch in der letzten Reihe, einfach das Beste vom Besten, was es hier in Deutschland und ja auf einem internationalen Level machbar ist. Ich glaube, was noch wichtiger ist, und dafür versuche ich mich einzusetzen, ist, dass wir sehr wenig Frauen haben überhaupt, die auf Tournee gehen. Und ich sehe einfach meine Berufung jetzt momentan darin, es möglich zu machen, dass mehr Frauen rausgehen. Und somit traue ich mich ein bisschen mehr, als ich wahrscheinlich es tun würde. Es gibt noch weniger Frauen, die Arenen spielen dürfen. Das ist ein Privileg, dass das Publikum mir das anvertraut.
Aber sehen Sie das als deutsches Phänomen mit den Frauen? Weil, also wenn ich die großen Konzertproduktionen aus diesem Jahr sehe, Taylor Swift und Adele, das sind natürlich 2 Frauen, die sehr erfolgreich ganz, ganz große Konzerte gespielt haben.
Ja, es gibt eben Einzelne, aber in der großen Breite gibt es. Es gibt jetzt eine tolle neue Generation, zum Beispiel man sieht das mit Billie Eilish, dass da eine neue, innovative Generation an Frauen jetzt nachrücken kann, weil eben diese Frauen auch viel machbar gemacht haben. Beziehungsweise Brancheninvestitionen und Pipapo und auch egal, so in dem Business überhaupt an Frauen zu glauben, transportiert sich meistens von Amerika rüber auf Deutschland, weil die Firmen natürlich auch miteinander connected sind. Und somit glaube ich, in 5 Jahren wird sich das verändern, aber ich versuche auch ein Teil in diesem Showgeschäft zu sein um Frauen zu supporten. Deswegen schreibe ich gerade für eine sehr, sehr tolle österreichische Künstlerin, wo ich glaube, sie wäre eine wirklich extrem starke Live-Künstlerin. Ist sie ja schon in Österreich.
Wer ist das?
Aber sie hat den großen Break noch nicht geschafft. Das ist Melissa Naschenweg.
Melissa Naschenweg. Den Namen merken wir uns. Und besser als nur über Musik zu reden, ist natürlich Musik von Maite Kelly zu hören. Das machen wir jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Song von ihrem aktuellen Album Maite Kelly mit Irgendwo.
Irgendwo, wo Liebe alles ist, wo es keine Grenzen gibt, wo die Sonne durch die Wolken bricht.
Maite Kelly mit Irgendwo im Deutschlandfunk Kultur, nächstes Jahr auch live zu erleben bei der großen Tour. Und es ist faszinierend, Maite Kelly steht seit über 40 Jahren auf der Bühne, dabei wird sie in diesem Jahr erst 45 Jahre alt. Welches ist denn ihre erste Bühnenerinnerung?
Ich muss sie leider korrigieren, leider war ich schon 10 Tage alt, als meine Mutter mich im Fernsehen hielt. Aber ich glaube, Sie haben es sehr gut erraten. Tatsächlich sind meine ersten Erfahrungen oder Erinnerungen, als ich 5 Jahre alt war. Also das mit den 40 Jahren stimmt schon. Dass ich bewusst mir bin, dass ich auf einer Bühne stehe, war, als ich zum ersten Mal ein kleines Solo singen sollte. Und ich hatte extra geübt und dann habe ich es gemacht und dann gab es einen Applaus. Das waren so ganz kleine Schritte, die ich gemacht habe.
Wie war das denn eigentlich damals, habe ich mich gefragt. Also Sie sind das zweitjüngste von 12 Kindern der Kelly Family. Wurde Ihnen dann irgendwann ein Instrument in die Hand gedrückt oder hätten Sie sich dem auch entziehen können, so nach dem Motto, nee, ach komm, das mit eurer Musik, das könnt ihr mal schön alleine machen?
Man muss das ja so sehen. Heutzutage spielen Kids mit Apps und machen Content damit. Wir hatten kein Radio, kein Fernsehen, also unser Content waren Instrumente. Mein Vater hat einfach Instrumente gekauft, die so liegen lassen und jeder hat irgendwie angefangen, damit zu spielen. Das war ja wie... Ja, es ist wie Tetris spielen. Mhm. Es ist eine Mischung aus zwei Dingen. Es ist wie eine Gastwirtfamilie, da kellnern einfach alle. Das ist, man denkt nicht nach. Man denkt auch nicht, oh Gott, ich gehe jetzt auf die Bühne. Sondern die Bühne ist einfach wie in einer Gastwirt. Da sind die Gäste, da muss man mal raus. Und hin ist die Küche. Ja, das ist Backstage oder unter der Bühne. Und dann gibt es natürlich die Kreativität, die zu Hause ist. Das Üben, sich auf was vorbereiten. Bei mir waren es Bücher, mein Vater war Lehrer und somit waren immer überall die großen Klassiker und somit wusste ich gar nicht. Ich hab dann mit 6 gesagt, Papa, ich möchte lesen lernen und er sagt, er weiß bis heute nicht, wie ich es konnte. Er hat mir dann die Buchstaben erklärt, wie sie klingen und dann auf einmal konnte ich lesen und das erste Buch war Die kleine Hexe und dann habe ich irgendwie The Prophet mit 13 gelesen, Jane Austen habe ich, glaube ich, mit 9 gelesen, Sherlock Holmes habe ich sowieso, glaube ich, mit 10 irgendwie. Ich habe Bücher gefressen und mein Instrument war ein Stift und Papier.
Ja, wenn Sie das so sagen, also eigentlich das Kind, was gerne liest, raus auf die Bühne, aber normal, weil das hat eben irgendwie zum Familienbetrieb dazugehört. Das heißt ja aber noch nicht im Umkehrschluss, dass Sie sich dann unbedingt auf der Bühne wohlgefühlt haben, oder?
Unwohl habe ich mich nicht gefühlt, bis ich in der Pubertät war. Also mit 12, 13 war es sehr schwierig für mich. Es war eine sehr große Überwindung, auf die Bühne zu gehen. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, meinen Geschwistern zu sagen. Mein Vater war nicht der Strenge. Also da hätte ich meinen Geschwistern gesagt, ich gehe nicht auf die Bühne, ich will nicht. Hätten die gesagt, hast du einen Knall? Hey, sonst gibt es heute Abend nichts zu essen. Du gehst auf die Bühne, glaubst du, ich will auf der Bühne. Ja? Also wir haben auf der Straße eine kleine Bühne gehabt, die wurde immer größer. Wir waren independent. Das ist wie in der Zirkusfamilie. Ja? Jeder hat was zu tun und den Luxus zu sagen, ich mag das nicht, ja, gibt es nicht. Das Leben hat mir aber doch immer wieder Momente gegeben, wo ich für mich diese Berufung wählen konnte und hatte dann irgendwann so einen Erkenntnismoment, kurz vor den großen Erfolgen. Da standen 5000 Leute vor uns Sonntagabend, Sonne schien. Ich versteckte mich hinter den Congas und dachte, somit sieht man mich weniger. Und dann habe ich irgendwann gedacht, da war das Lied Let My People Go, so ein Gospel. Ne? Und ich weiß nicht warum, irgendwas sagte mir, weißt du was, spring, spring, tanz, hab wenigstens Spaß, auch wenn es nicht was ist, was du willst, hab wenigstens Spaß dabei. Und ab dem Tag habe ich nicht aufgehört zu tanzen auf der Bühne.
Ich meine, damals waren Sie natürlich ein Kind und haben ein völlig anderes Leben geführt als andere Kinder. Sie sind zum Beispiel auch nicht zur Schule gegangen, Ihr Vater hat Sie unterrichtet. War das für Sie okay oder haben Sie da auch manchmal ja neidisch auf andere Kinder geblickt und wären vielleicht zum Beispiel auch lieber in die Schule gegangen oder hätten ja, wir haben einen anderen Alltag gehabt?
Touché, Sie haben recht. Ich tatsächlich, im Gegensatz zu meinen anderen Geschwistern, habe ich mir immer gewünscht, zur Schule zu gehen, weil ich einfach gerne schlau bin. Mhm. Und als Kind einen unglaublichen Wissensdurst hatte. Ich habe immer mir gewünscht, zur Schule zu gehen. Ich habe mir diesen Wunsch erfüllt. Ich bin nach Amerika gegangen und habe, es gibt einen speziellen staatlichen Programm und habe meinen Schulabschluss nachgeholt. Habe dann die Abschlussrede gehalten, habe ein Stipendium bekommen, um zu studieren und wurde beraten, auch Journalismus zu studieren, weil sie gesehen haben, dass ich eine sehr gute Schreiberin war. Aber ich habe mich da selber nicht dran geglaubt. Ich habe mich selber nie als Individuum gesehen, sondern ich war immer ein Gemeinschaftskind. Und somit war ich auch, bis ich 20 war, immer nur, ich habe mich gar nicht als Individuum gesehen.
Nur die Familie quasi war da im Fokus.
Vielleicht verschmilzt auch zu viel. Also mein berufliches, alles war Familie und Familie war Beruf. Es war alles eins. Vielleicht auch zu viel. Und das zu trennen und zu sagen, okay, wer bin ich als Mensch? Was denke ich? Was fühle ich? Was will ich? Ich habe dann meinen Weg auch mir zugelassen, auch alles in Frage zu stellen. Und dann hat das Schicksal mich überrascht, weil ich wusste, dass ich als Songwriterin da eine Gabe habe. Und das war was, was die anderen nicht konnten. Ich konnte für andere schreiben, ich konnte für Film und Werbespots schreiben. Und das habe ich auch damals pitchen können mit meiner Familie. Aber das war was, was so alleinstehend war. Die konnten alle das nicht. Die konnten zwar für sich selbst schreiben, aber nicht, sie waren nicht bildlich gesteuert. Und ich brauche nur ein Bild und dann höre ich den Soundtrack dazu. Deswegen sage ich immer, ich mache Musik mit meinen Augen, nicht mit meinen Ohren.
Warum, habe ich mich gefragt, also wenn wir nochmal auf Ihre Kindheit zurückgehen, wollte Ihr Vater denn eigentlich nicht, dass Sie zur Schule gehen?
Mein Vater war Lehrer selber und er war nicht überzeugt, dass das Schulsystem damals richtig war. Das, was alle in Woodstock für ein Weekend gemacht hatte, das hat er ernst genommen und hat sein ganzes Leben das Aussteigerleben gewidmet. Und somit gehörte auch die Freiheit allem, was irgendwie staatlich gebunden war, Schule gebunden war. Er hat zwar, ich habe viele auch Privatunterricht, ich habe unglaublich viel Förderung bekommen. Ich habe mit den besten Musikern der Welt spielen dürfen als kleines Kind, habe Privatunterricht gekriegt.
Tanzunterricht auch, ne?
Genau, als Kind. Mein Vater hat auf der Straße, da sieht man, dass er Unternehmer war. Er war ein großer Förderer von Talenten. Ja, so ein Erfolg. Man geht nie einen Weg nur allein, ne? Also hinter der Kelly-Familie war ein riesen Family an Künstlern und sehr, sehr kompetente Menschen. Also ich habe schon sehr viel Geistiges und Know-how bekommen. Aber Sie haben eine Frage gestellt, eine sehr persönliche Frage. Wann hast du für dich diesen Weg gewählt? Und das kam erst im Erwachsenensein. Und das durch diese Gabe, die ich hatte, nämlich das Schreiben. Dann machte dann auf einmal diese Berufung und dieser Weg dann Sinn. Und das Schreiben brachte mich wieder zur Musik. Und dann hat die Musik, die ich geschrieben habe, mich dazu gezwungen, wieder auf die große Bühne zu gehen, weil ich habe mich nie als Mona Lisa gesehen, sondern immer nur als der Rahmen und vor allem, und um Gottes Willen, schon gar nicht als Porträt.
Malte, Kelly hat gerade schon ein bisschen von der Anfangszeit der Kelly-Familie erzählt, als sie noch als Straßenmusikanten im Doppeldeckerbus in Europa unterwegs waren. 1994 hatte die Familie dann ihren großen Durchbruch mit dem Album Over the Hump. Und dadurch muss sich ihr Leben ja dann komplett auf den Kopf gestellt haben. Es gab eine unglaubliche Fanbegeisterung, manche würden vielleicht sogar sagen Hysterie. Hat sich das für Sie langsam aufgebaut oder wurden Sie dadurch auch ein Stück weit überrollt?
Beides. Natürlich, wir haben auf der Straße gespielt und mit jedem Jahr haben wir uns eine etwas größere, höhere Bühne gegönnt. Wir haben immer mehr in uns selbst investiert. Wir waren damals sehr ungewöhnlich, sehr unabhängige Künstler. Wir haben außerhalb der Charts unsere CDs verkauft. Und wir haben, bevor wir überhaupt einen Plattendeal hatten, da schon über den Straßenverkauf, über unsere ganzen Festivals, haben wir, also was andere vielleicht über das Internet mittlerweile über YouTube machen, dass sie ihre eigenen Label haben und gar nicht mit der Plattenindustrie oder einfach Self-Publishers sind, also Selbstverlagsverleger sind, waren wir auch. Und damals gab es kein Internet, somit musste man auf der Straße, die Straße war unser Internet, ja, unser Social Media. Und wir haben quasi da schon über 300.000 Platten verkauft im Jahr. Und dann hat Edel, damals eine Plattenfirma, einen Vertriebsdeal gemacht. Und somit schossen wir aus dem Nichts in die Top 8, aus dem Nichts gefühlt für die kommerzielle Medien und für die Branche und alles. Aber dass das nicht aufzuhalten war, war klar. Weil wir vorher ja schon extrem erfolgreich waren. Die Hysterie, und da gebe ich dir recht, hat die ganze Dimension auf einmal verändert, weil dieses ganze Vagabond-Leben war jetzt nicht mehr möglich, weil die Gefahr, dass Verletzungen passieren, auf einmal zu groß wurden. Und auf einmal kam die ganze Maschinerie, Security. Und mein Vater war es sehr, sehr wichtig, dass niemandem was passiert.
Man muss sich das natürlich noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Also ich meine, die Menschen sind zum Hausboot der Familie in Köln gepilgert. Schließlich hat dann, glaube ich, der Vater ein Schloss für die Familie gekauft. Das muss doch auch was mit der Familie gemacht haben, oder? Plötzlich so ein öffentliches Leben zu führen. Sie waren ja vorher, zwar hatten sie ihr Publikum, aber dann doch eben für sich. Und auf einmal hat jeder drauf geguckt.
Es war anders. Wir haben immer ein offenes Leben geführt. Wir waren immer mittendrin. Auf der Straße, hinter der Bühne konnte man reinsehen. Wir waren immer wie ein Zirkus. Man kann ja alles sehen, außer in den Bus rein oder vielleicht unterm Zelt, unter der Bühne. Aber wir waren offenes Leben gewohnt, das war auch schön. Das hätte ich auch niemals missen wollen. Im Gegenteil, durch diese Hysterie und durch diese extreme Interesse der Presse, die natürlich auch wieder was verkaufen möchte, gab es eine penetrante Einsicht in unser Leben, die uns dazu gezwungen haben, isolierter zu leben. Und das war für mich als junges Mädchen das viel Schwierigere, weil Isolation ist nie gesund für einen Menschen, egal in welchem Alter.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also Sie haben ja gerade von den anderen Teenagerinnen gesprochen. Sie waren ja selber Teenagerin. Also in der Zeit, in der man eben manche Dinge auch in Frage stellt, gab es dann ja auch mal so die Situation, wo Sie vielleicht diesen Familienbetrieb in Frage gestellt haben oder da vielleicht ausbrechen wollten?
Ich wusste immer, this too will pass. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelesen. Sehr viel Philosophie, sehr viel Gedicht, also viel Shakespeare. Das heißt, und Shakespeare ist immer, ja, this is the clashes of paradox. Ja, das Kollidieren der Paradoxe. Und vielleicht klinge ich gerade sehr analytisch. Ich weiß, Sie versuchen jetzt in meine Emotionen zu gehen, aber ich habe das alles sehr gut verarbeitet, ja, wie Sie merken.
Und Sie haben ja auch Philosophie studiert noch dazu.
Ich habe irgendwie die Gnade bekommen, von oben zu verstehen, nimm das alles hier nicht zu ernst. Die einzige Erinnerung, die für mich sehr schwierig waren, weil wir hatten ein Konzert und da war das Security ein Hauch überfordert, weil die Hitze, es war so heiß. Und auf einmal wurden Mädchen rausgezogen und ich habe dann, weiß ich noch, habe ich einen Blick zu meiner Schwester gemacht, wie ich will das nicht mehr sehen. Ja? Und dann hat Kathi sofort die Show unterbrochen. Und dann haben wir mit den Fans gesprochen, dass sie alle zurückgehen. Wir sind dann von der Bühne gegangen, damit erstmal Wasser gegeben wird. Also das sind Momente, wo ich sagen würde, das ist für keinen Menschen gesund, sowas zu erleben. Aber ich bin stolz, dass wir auf der richtigen Weise reagiert haben, sodass ich in Momenten, wo ich auch auf Tournee gehe und es gibt Momente, wo wir Dynamiken navigieren müssen, die gibt es ja überall, ne? Also mittlerweile gibt es gibt manchmal so, wo viele Menschen kommen auch viele Emotionen und da ist auch irgendwie so Elektrizität in der Luft. Und wäre es nicht für die Erfahrung meiner Jugend, die wirklich manchmal auch an der Grenze waren, aber wo die wir irgendwie instinktiv aus dem Bauch richtig gehandelt haben, weil wir immer Mensch waren, Wir waren immer menschgewandte Künstler. Wäre ich gar nicht dazu jetzt fähig. Ob das jetzt mir morgen gelingt, weiß ich nicht. Aber ich lerne jeden Tag immer was dazu. Diese Berufung ist auch Verantwortung.
Sie haben ja auch so ein bisschen das schon beschrieben vorhin, also wie so ein Prozess der Selbstermächtigung, in dem Sie eben auch angefangen haben, selbst Musik zu schreiben, auch für andere Musik zu schreiben, Werbemusik zu schreiben. Gab es denn aber trotzdem nie mal auch den Moment, wo Sie gesagt haben, ja, vielleicht will ich doch mal ganz was anderes machen, weil mir das doch zu viel wird?
Nee, das mit dem zu viel war nie. Ich wusste immer, ich darf Menschen berühren. Meine Familie war schwieriger für mich als meine Berufung. Ich war ja nie wirklich akzeptiert in meiner Familie. Das ist aber eine andere Geschichte, die vielleicht irgendwann mal erzählt werden kann. Aber
wieso, was hat Ihre Familie nicht akzeptiert?
Ich war immer ein bisschen anders. Mein Vater wusste das, aber ich war immer ein bisschen anders. Jetzt weiß ich, warum das daran liegt. Ich bin Legasthenikerin und das ist einfach eine andere Art von Gehirn. Und nicht jeder versteht, wie, wenn man das nicht weiß, dann kann das schwierig sein. Mittlerweile weiß ich jetzt auch, warum das so ist. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit einigen meiner Geschwistern und die wissen das. Sie sind jetzt auch alle erwachsen. Aber die Situation in meiner Berufung war mir sehr, sehr klar, dass ich Teil von was Besonderen sein kann. Auch mitten in all der Paradox darf ich als Mensch Menschen berühren. Und das ist geblieben. Und deswegen habe ich Frieden mit meinem Schicksal. Ich meine, natürlich gab es Momente, wo ich den Schicksal in Frage gestellt habe. Und dann habe ich es aber auch gemacht. Ich hatte den Mut, auch dann mit dem Schicksal zu hadern. Und habe dann auch ein sabbatisches Jahr gemacht in Afrika und habe als Kindererzieherin ein halbes Jahr gearbeitet und habe ein Praktikum gemacht und habe lange überlegt, ob ich in der pädagogischen Ebene gehe. Interessanterweise ist es geblieben und daraus aus diesen, ich habe dann auch in Afrika Philosophie studiert mit den Mönchen in Togo. Ich habe gleichzeitig in der Uni Philosophie studiert und habe tagsüber in der Kita gearbeitet und das war eigentlich eins zu eins. Kinder sind natürliche Philosophen.
Was war das für eine Einrichtung, in der Sie da tätig waren?
Also genau, ich habe 3 Jahre lang intensiv ein Universitätspfarrei mit aufgebaut. Es ist ein Projekt gewesen, ein Pioniersprojekt für Entwicklungshilfe, die mittlerweile auch viele Preise gewonnen hat, die auch jetzt mittlerweile auch nachgemacht worden ist, weil sie sich so gut integriert hat und eigentlich auch so effektiv ist. Die Studenten, das heißt die Intellektuellen, die Geistigen, werden ja oft genauso geoutsourced wie auch die Ressourcen von Gold und Diamanten. Und wir wollten dazu beitragen, dass die Intelligenz ja eines Landes auch im Lande bleibt, damit das Land selber auch was davon hat und nicht die anderen und sie nicht immer in dieser Abhängigkeitsrolle stecken bleiben. Somit war es uns wichtig, den Studenten einen Ort zu bauen, wo es wenigstens zumindest eine Bibliothek gibt mit Licht, weil sie tagsüber auch arbeiten und wo sie auch Andockungsorte hatten. Und die hatten nicht mal einen Ort, wo sie überhaupt Unterricht nehmen konnten. Das war also eine wirkliche Notwendigkeit. Das war ein Projekt von 15 Millionen Euro damals. Und über 13 Jahre habe ich das mit aufgebaut. Jetzt ist es völlig eigenständig. Das war uns sehr, sehr wichtig. Es braucht also keine Gelder mehr. Es ist was sich selbst und noch mehr sogar andere Projekte mitfinanziert. Und jetzt ist es so, dass ich in Kara oben einen komplementären Projekt jetzt fördere. Von hier aus, ich kann nicht mehr wie früher vor Ort sein. Ich habe selber eine Familie, die ich fördern und muss. Aber bleibt immer noch in meinem Herzen. Und die Liebe zur Pädagogik und zu den kleinen Philosophen ist geblieben. Und das ist für mich, ich kann mit der Arbeit von der Hungerbommel und Pütchen da diese Liebe zu den Seelen und die Herzensstärke der kleinen Menschen, die wir um uns herum haben, kann ich dazu beitragen, dass sie in ihrem Herz stark werden, egal was in ihr Leben gerade passiert.
Ja, das müssen wir kurz erklären. Also das sind die Kinderbücher, die Kinderbuchreihen, die Sie gerade angesprochen haben, die Sie schreiben. Also einmal die Geschichten der kleinen Hummelbommel, mit denen Sie eben Kindern Mut machen wollen, an sich zu glauben. Werden denn Ihrer Meinung nach Kinder dann nicht genug bestärkt?
Also vor 10 Jahren mittlerweile gibt es wirklich eine Überflut an diese, ich nenne das, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, so Promi-Bücher, Promi-Kinder-Projekte. das nervt mich ja genauso wie alle anderen, weil es ist nicht authentisch, das ist klar. Aber da, wo Kommerz ist, kann man das auch nicht vermeiden. Vor 10 Jahren war das mit den Kinderabteilungen noch eine Nische, aber das ist einfach aus dem Leben passiert. Ich habe das gemacht, weil ich passioniert war. Und somit war die Hummelbommel niemals was kommerziell. Und es war auch keine Figur, die Mut machen soll, weil man soll niemals Kindern Mut machen. Kinder haben von allein sehr viel Mut. Man soll einfach aufhören, die davon abzuhalten, Mut beizubehalten oder zu leben oder nach außen zu gehen. Kinder sind von Natur aus die mutigsten Menschen. Es sind meistens die Umstände um sie herum, die sie eigentlich davor hindert oder sie sogar brechen könnte. Die Hummelbommel ist eine Figur, mit der wir alle großen philosophischen Themen angehen konnten, ohne dass die Kinder, ich mag nicht dieses Predigende, sondern dass die Kinder für sich selber zwischen den Zeilen lesen können.
Also Augenhöhe
was,
auch.
Was Wertigkeit ist. Und vor allem das Gefühl von Erkenntnis. Aha, ich bin. Also bin ich. Ja? Und ich denke sowieso und ich fühle sowieso. Aber ich bin. Deswegen bin ich. Und das war sehr, deswegen auch der erste Buch, Du bist du. Pütchen ist ein noch nischigeres Projekt.
Das ist ein kleiner freier Engel, ne?
Genau, das ist theologisch, es ist ökonomisch, also ob das jüdische oder Muslime sind, ist für mich deswegen auch das Alte Testament. Aber da wusste ich auch, dass das gerade sehr unmodern ist. Aber ich bin nie nach dem gegangen, was modern war. Ich bin immer nach dem gegangen, was ich als richtig empfand. Und wir leben nun mal in ein Land, wo wir mit vielen Menschen, die verschieden, man denkt, das sind verschiedene Religionen, aber wir haben alle eigentlich die gleiche Wurzel. Und somit war es mir wichtig, eine Engelsfigur zu schreiben. Auch eine muslimische Mutter kann das vorlesen. Und sie fühlt sich in diesem Land auch eingebettet. Und nicht nur, die müssen die christlichen Werte wenigstens respektieren, weil unser ganzes Gesetzsystem darauf gebaut ist, bla 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 bla. Mhm. Sondern nein, wir haben alle eigentlich die gleiche, eine ähnliche Wurzel. Manche nennen es Vater, manche nennen es Gott, manche nennen es das große Nichts, das Universum. Das ist eigentlich letztendlich egal.
Das heißt aber, also Glauben, Gott, das ist etwas, was für Sie sehr wichtig ist und eine zentrale Rolle spielt in Ihrem Leben.
Ich würde sagen, dieser große Mantel, der über uns ein Stück weit uns umhüllt, habe ich für mich erkannt, ist wirklich eine Lebenskraft, der ich mich in meinen Glauben sehr stark gewidmet habe und bis heute noch tue.
Sagt Malte Kelly. Und wir haben festgestellt, wie lange sie schon auf der Bühne steht. Das ging eigentlich mit 10 Tagen schon los. Das heißt also, über fast 45 Jahre steht sie auf der Bühne. Haben Sie manchmal den Wunsch dann trotzdem nach ein bisschen weniger Öffentlichkeit?
Also meine Berufung hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Also es gibt 2 Dinge. Es gibt the fame, der Ruhm, und es gibt die Berufung. Der Ruhm ist anstrengend, wenn Presse, Regenbogenpresse, unernste, unethische Presse mir Sachen in den Mund legt, die ich natürlich nie gesagt habe. Ruhm ist ein Tanz mit dem Teufel, den will man nicht tanzen. Dies versuche ich auch nicht zu tun.
Also der Ruhm ist das, was Sie mit in Kauf nehmen, um das zu machen, was Sie eben sehr gerne machen möchten.
Der Ruhm ist unvermeidbar, wenn man sehr, sehr gut in einer Sache ist. Und dafür, dass ich das was gut mache, kann ich nichts und ich kann nicht anders, als was gut machen zu wollen. Es gibt viele Dinge, viele Lieder, die ich wegschmeiße, vieles, was ich nicht tue oder einfach denke, das ist nicht gut genug, weil ich einfach einen Anspruch an Qualität an mich selber habe. Egal wie kommerziell ich natürlich auch Musik nach außen, die Plattenfirma muss es verkaufen, damit ich weiter das machen kann. Mein Anspruch ist immer, zwischen den Zeilen dafür zu sorgen, dass Wahrhaftigkeit klingt. Und wenn es nach mir ginge, würde ich eigentlich nur noch schreiben. Vielleicht könnte eine andere Frau für mich singen. Das war schon immer ein Traum. Aber es gab einen großen Künstler, der sagte, genau die, die es nicht suchen, die große Bühne sucht genau diese Menschen. Und die Menschen wollen auch Menschen sehen, die nicht wegen der Bühne auf die Bühne gehen, sondern wegen den Menschen auf die Bühne gehen. Und solange ich vielleicht das beibehalten kann, ist vielleicht alles gut. Und das mit dem Ruhm bleibt Gott sei Dank in meinen Konzerten immer draußen. Und das ist mein Zufluchtsort.
Malte Kelly, und wer weiß, was alles noch passiert in Zukunft. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich heute Vormittag für uns die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Ich werde nie aufhören zu schreiben, egal ob Ruhm oder nicht, ob Bühne oder nicht. Ich werde immer schreiben, weil ich schreiben liebe, auch wenn keiner das liest. Aber es ist die größte Liebe nach meinen Kindern.
Und ich glaube, ein paar werden sich auch in Zukunft dafür interessieren. Danke Ihnen für heute Vormittag.
Ich danke Ihnen für Vertrauen und vielen Dank, dass wir tiefer gehen konnten. Sie sind toll. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.